Hallo und herzlich willkommen zu Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole. Hallo, hallo
Hallo,
ihr da
hallo, hallo.
draußen.
Wir haben heute das Thema, was ich mir schon seit Wochen wünsche. Das hat er noch nie gemacht. Ja.
Ich würde erstmal einsteigen, dass es, glaube ich, jeder jede schon geäußert hat. Das
Ja.
hat er noch nie
Ist
gemacht.
das eigentlich bei Hundetrainern so ein verhasster Satz?
Nee, es entspricht ja der Realität. Also es gibt mit Sicherheit ganz viele Dinge, die der Hund noch nie so gemacht hat. Weiß nicht, es gibt bestimmt auch Kolleginnen, die sagen, boah, immer dieses hat er noch nie gemacht. Ich glaube ja da tatsächlich dran. Also
Es ist auch so.
ich finde es,
Ich stehe dahinter.
ja, ich, genau, also ich bin auch immer dankbar, dass Hunde Dinge noch nie gemacht haben. Ob sie es dann noch wirklich noch nie gemacht haben oder ob es noch nie für uns störend war. Das ist ja dann schon mal ein Teil, den es zu differenzieren gilt. Also auch durch Fragen, durch gestellte Situationen und nochmal durchzugehen. Okay, du sagst, das hat er noch nie gemacht oder hat es dich bisher nicht gestört, wenn er das in einem anderen Kontext weniger deutlich gemacht hat.
Oder habe ich es nicht gesehen und nicht wahrgenommen?
Das, klar, das kann
Gibt's
es
ja
auch
auch,
sein, ne?
ne?
Das gibt es auch. Aber ich erlebe es ganz häufig, dass es, ich finde, das klassische Beispiel, du stehst irgendwo so, es taucht auf einmal ein Reiz auf und dein Hund schießt los. Und deswegen habe ich den Spruch auch selber schon verwendet, wo du völlig irritiert wärst, so, das hat er echt noch nie gemacht. Und dann guckst du aber drauf und sagst, naja, das hat er wahrscheinlich doch schon, sogar schon 100 Mal gemacht, aber nicht in so einer massiven Form. Also du stehst irgendwo, es kommt ein Reiz und der zieht ganz kurz dahin, jetzt nicht mit ganz viel Kraft. Und dann steigert er das oder die Wichtigkeit des Reizes ist auf einmal da und bumm, dann zieht er dich fast von den Füßen. Und dann trifft es ja nicht ganz zu, das hat er noch nie gemacht, das hat er noch nie so massiv gemacht, also noch nie so störend gemacht. Und dann fängt man an, das nochmal anders zu bewerten. Und dann ist man vielleicht bei einem Grundsatz bei der Frage jetzt, ne, wenn wir zusammenstehen, wäre es eigentlich ganz höflich, dass du nicht einfach irgendwo hingehst und mich aus den Angeln hebst. Aber störend war es erst, als du mich das erste Mal aus den Angeln gehoben hast. Und ich glaube, das ist so eins dieser, klar, das hat er echt noch nie gemacht. Und da guckt man so drauf und sagt, ja, vielleicht nicht so
Vielleicht dann
massiv,
doch.
vielleicht doch. Ja, und aber trotzdem ist es ein Standardding. Also ich glaube, das
Mir bringt es immer so ein Schmunzeln ins Gesicht, weil mir so viele lustige Situationen einfallen. Aber ich habe dazu was gehört in einem anderen Podcast und da hieß es, einmal ist kein Mal, zweimal ist einmal und ab dem dritten Mal fängt Verhalten an, sich zu etablieren. Und man sollte genauer draufschauen, wenn man das nicht möchte. Irgendwie so.
Ja, also ich bin ja in Köln ansässig und
Aha.
da sagt man, alles, was zweimal passiert, hätte schon Tradition.
Ach, wirklich?
Also auch das ist, erlebe ich ja im Training. Du stellst eine Situation, also das ist klar, dass er das Verhalten zeigt. Und jetzt kannst du das nochmal laufen lassen. Und wenn du dann, das passt aber auch zu deinem Spruch, ab da weißt du um Verhalten. Also spätestens beim zweiten Mal. Und dann ist es nicht mehr wirklich nur Zufall, sondern du kannst es stellen. Du musst nur das Bewusstsein dafür haben. Das meine ich immer. Sonst fehlt manchmal das Bewusstsein für das Verhalten, weil wir es in dem einen Kontext anders bewerten. Ich glaube, dass wir sind da ganz viel in der Thematik Mensch drin. Wir Menschen kategorisieren Verhalten. Also dieses, ey, der trifft die Lieblingsnachbarin und rastet förmlich aus und will da unbedingt hin, finden wir ja süß. Der trifft aber seinen, weiß ich auch nicht, also der wie bringe ich das jetzt in Vergleich? Der sieht jemanden, den er vielleicht doof findet, aber zieht trotzdem dahin. Da finden wir es nicht mehr okay. Und das ist so, wir kategorisieren das. Also wir kategorisieren das ja schon nach Kleidung. Also ne, weiße Hose auf gar keinen Fall, obwohl du dahin willst. Aber er zeigt ja das gleiche Verhalten. Also ich halte
Ja.
dich ab. Und grüne Hose, weil derjenige im Garten tätig ist, darfst du auf jeden Fall hin. Und dann sind wir ja bei dem gleichen Verhalten, aber einer anderen Bewertung. Und dann finden wir es nicht dramatisch. Und dann so kann man sich das ganz viel anschauen, was stört uns und was stört uns nicht. Und manchmal ist, glaube ich, für die Hunde schwer zu erkennen, was ist denn hier das angemessene Verhalten oder wie wollen wir uns überhaupt verhalten? Und ja, dann steckt man auf einmal schon mittendrin in einem vielleicht größeren oder einem kleineren Thema, je nachdem, was sich dann auch beim Hund damit verankert hat.
Mir geht's ja auch so, ich habe jetzt so bei meinen Hunden ja bei jedem irgendwie ein Thema, was mir viel zu spät aufgefallen ist, dass er das häufiger gezeigt hat. Also, ne, das ist jetzt nicht so ein Klassiker. Und dann hat er das aber, wenn ich im Nachhinein nachdenke, schon echt oft gezeigt, das Verhalten. Das heißt, es hat sich wirklich schon etabliert. Und da reinzugehen, finde ich immer so schwer.
Ja, weil, genau, also weil, wie du es beschreibst, es ist einfach schon ein angenommenes Verhalten.
Ja.
Und das aufzudröseln ist immer schwieriger, als es im Vorfeld schon mal in die Richtung, vielleicht auch schon mal in die Thematik gebracht zu haben. Das ist aber auch vielleicht die Schwierigkeit im Leben mit dem Hund für uns Menschen. Wir müssen eigentlich bei vielen Dingen weit vorausschauend sein, genau Verhalten wahrzunehmen, auch einschätzen, wo muss ich jetzt schon reingehen, was kann zu einem größeren Thema werden oder nicht. Und das macht es, glaube ich, auch gerade für viele HundehalterInnen schwierig, wenn ich als Trainer sage, oh, an der Stelle würde ich schon einen Blick drauf haben oder vielleicht auch schon mal sagen, tust du nicht. Dann sagt der Mensch, ach, das ist doch süß. Also es ist doch erstmal, also das Verhalten wird als süß bewertet, meinerseits auch. Aber mein Auftrag ist ja dann auch zu sagen, ja, bin ja dann immer der große Ja-Aber-Mensch. Wenn ich jetzt aber ein Stück weiter schaue, dann kann das zum einen aufgrund von Genetik, dann heranwachsender Erfahrung, kann es durchaus zur Thematik werden, wenn ich mir dann noch angucke, dass der Hund jetzt gerade mit 12 Wochen vielleicht 12 Kilo hat. Wenn der aber ausgewachsen ist, hat er 75, weil das ist zufällig eine deutsche Dogge. Und mit einer deutschen Dogge spreche ich vielleicht noch ein Stück früher über Orientierung am Menschen, Leinführigkeit, als ich es vielleicht sogar, jetzt ohne den Hund irgendwie kleiner zu machen, aber nehmen wir jetzt mal den Gegenspieler zu der deutschen Dogge, nehmen wir den Boston Terrier, den halte ich vielleicht dann, weil der noch nicht mal ein Endgewicht hat von 8 Kilo, viel, viel entspannter und die Thematik ist gar nicht so groß. Trotzdem ist ja die gleiche Thematik da drin. Und jetzt sagt man dem Menschen, der seine Dogge total süß findet, also als Beispiel jetzt, ne, damit man so eine Gewichtsvorstellung hat, das kann man jetzt austauschen gegen andere Hundetypen, ist es schon nicht immer leicht, also da so auch zu sensibilisieren, vielleicht manchmal auch der Spielverderber zu sein. Das ist süß. Es ist süß, wenn der Hund hinter so einem Blättchen herhüpft und versucht, es zu fangen. Das ist auch alles, darf man sich auch erstmal angucken. Wenn ich aber eine gewisse genetische Vorbelastung habe, dann sind Bewegungsreize vielleicht ein größeres Thema, als es mir in dem Moment bewusst ist. Und dann kann ich natürlich sagen, das hat er noch nie gemacht, nämlich hinter dem Fahrradfahrer hergelaufen und vielleicht sogar da reingepackt. Wenn aber in dem Gespräch vorher rauskommt, aber ich fand das immer so süß, hinter dem Blättchen, dann hat er die Fliege, dann hat sich irgendwas bewegt, dann haben wir Bälle gespielt. Dann sind es alles Vorstufen zu dem, was dann problematisch ist. Und dann kann ich natürlich sagen, hat er noch nie gemacht. Doch, hat er nur in einem anderen Bild gezeigt, in einem anderen Gewand.
Genau,
an einem
das
einen
meine
Tag
ich.
Hatte der den Trainingsanzug an und am anderen Tag hatte der aber schon seine Lederjacke an.
Und das ist so schwer zu erkennen, wenn man nicht genau hinguckt, finde ich. Nicht immer, aber in dieser Kontext, den du gerade bringst. Ne?
Ja, und dann darf man aber auch nicht unterschätzen, dass es wirklich Hunde gibt, die laufen komplett unter dem Radar. Also die zeigen wirklich so ein Verhalten vorher nicht. Die sind, ich nehme jetzt als Beispiel einen Weimaraner, der sind häufig, bis die so 7, 8 Monate sind, total unauffällig. Also die lernen unglaublich schnell, sind unauffällig, sind im Sozialverhalten noch echt gut kompatibel. Und dann schießen aber die Hormone ein und plötzlich sind sie unglaublich jagdlich unterwegs oder im Aggressionsbereich plötzlich sehr, sehr hoch angesiedelt.
Als wenn das so von heute auf morgen kommt.
Genau. Ja. Dass man wirklich das Gefühl hat, also das war noch nicht, auch aus Trainersicht manchmal nicht, nee, das war, also immer dann, wenn ich den gesehen habe, ich sehe den ja als Trainer nicht jeden Tag, aber selbst da, das war nicht irgendwie eine Auffälligkeit und da können schon noch andere Faktoren, das ist wirklich, das konnte man nicht schon absehen, das war jetzt nicht nur einmal, zweimal, das war gar nicht, also es war nicht erkennbar. Trotzdem kann ich ja im Trainingsaufbau gewisse Dinge bewusst mal stellen. Also da wird ja Training auch spannend, zu sagen, okay, der zeigt noch keine Auffälligkeiten, aber tendenziell könnte es auch mal dahin gehen, das könnte schon eine Schwierigkeit sein. Lass uns doch mal gucken, wie er damit umgeht, wenn jetzt bewusst provokant der Reiz eingesetzt wird. Also ich halte den Futter hin und der Hund sagt, oh geil, hole ich mir. Also ich kann es ja auch mal provozieren. Dann kann ich auch sagen, siehste, wenn ich den in Verführung bringe, dann zeigt er ein Verhalten, was er im Zweifel auch erst später auch zeigen würde. Jetzt kann ich es aber gut besprechen. Also bevor sich ein Verhalten dann in kleinen Schritten oder schon durch eine Handlung plötzlich etabliert hat. Und das kann auch, wir haben mit meinem eigenen Hund schon erlebt, der läuft super orientiert am Fahrrad, es ist alles total fein. Und dann war der 2 Wochen, als wir im Urlaub waren, war der nicht bei uns. Und nehme den wieder ins Fahrrad, auch mit so einer totalen Sicherheit.
Selbstverständlichkeit.
Mit einer Selbstverständlichkeit. Mhm. Und in dem Moment schießt eine Maus über die Straße und der donnert ins Fahrrad rein.
Oh.
Also, ich war, so wie du es jetzt,
ja,
ich war
das echt hat er noch nie gemacht.
Das hat er noch nie gemacht. Mhm. So, und da wo er war, wurde nicht mit ihm, aber mit einem anderen Hund ganz viel über Bewegungsreize gemacht. Und plötzlich war der nur durch Zugucken, der so angefixt.
Ja.
Und es ist nichts Schlimmes passiert, also weder ihm noch mir. Es war das Lastenfahrrad und der ist vorne gegen den Kasten. Aber das war wirklich, es war absurd. Nehme ich das auch so ernst, wenn das Menschen sagen und nehme es gar nicht als Red Flag, so dieses, wenn das jemand sagt, nein, im Gegenteil. Also es gibt so Dinge, das war so bei ihm nicht absehbar. Und dann hatte ich jetzt das Glück, dass der sich selber kurz gegen den Kasten von dem Lastenrad, damit hat er sich selber unterbrochen
reguliert.
in seiner Handlung. Aber das sind so Themen, die dann hochkommen können. Und in dem Fall war es noch nicht mal eine bewusste Förderung, sondern der hat einfach zugeguckt, wie andere hinterm Balli hergeflogen sind. Schwierig.
Ja. Ich hatte das ja letztes Jahr mit Sherlock, meinem ersten Working Test in der offenen Klasse. Also es gibt die Anfängerklasse, die fortgeschrittene Klasse und die offene Klasse. Und man qualifiziert sich nur. Es gibt also keinen Zwangsaufstieg. Und ich hatte mich mehrfach qualifiziert und habe gedacht, jetzt wagen wir mal den Schritt in die offene Klasse. Und ich war so aufgeregt und gehe mit meinem Hund in, ich weiß gar nicht, wir waren schon kurz vor der Null. Also in der ersten Aufgabe hätte ich das Dummy fast, oder ich habe es fallen gelassen, aber der Richter hat gesagt, paar Punkte kriegst
du. Erste Mal hier?
Ja, genau, wirklich, so kam ich mir vor.
Hat's du noch nie gemacht, hast du noch nie fallen lassen,
Nee, wirklich, es ist mir noch nie passiert in der Prüfung. Und in der zweiten Aufgabe geht mein Hund raus und ich konnte ihn nicht sehen. Und dann sagt der Richter, der pinkelt. Ich, nein, der ist 7. Der hat noch nie in der Aufgabe gepinkelt. Und ich bin wirklich viele Working-Tests mit ihm schon gelaufen. Also da stand er da und hat gepinkelt. Das war der Stress, den ich ihm in meiner Nähe gemacht habe, der musste irgendwie raus. Und er hatte vorher, also ich lasse die Hunde immer vor der Aufgabe sich nochmal lösen. Ne? Hat er auch seitdem toi 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 nie wieder gemacht.
Warum eigentlich? Wären sie nicht schneller, wenn sie müssten? Aber wenn man Menschen beobachtet.
Was ist denn das jetzt für eine Theorie?
Nein, natürlich
Herr
nicht.
Herr Alayashi, so geht das nicht hier.
Ja.
Okay, ich lasse den Hund ganz lange nicht pinkeln, dann läuft er schneller wieder zurück.
Genau, er weiß ja, wo er machen muss. Nein, aber bei Menschen ist es so, die Menschen bewegen sich da immer schneller. Hast du mal auf den Rastplatz geguckt, die Leute aussteigen, dann rasen die Richtung Toilette und danach kommen die mit so leichten Freudestrahlen ganz entspannt wieder zurück. Das ist übrigens meine Lieblingsszene, weil der Name der Rose, da kommen die an dem Kloster an und Sean Connery sagt zu seinem Novize, der Novize hüpft und muss dringend pinkeln und der so, hier, da, geradeaus hoch und dann nach rechts und der geht dann auch hoch und kommt zurück und fragt, sag mal, woher wusstest du das? Naja, da sind alle ganz hektisch hingelaufen und wenn sie wieder rauskamen, waren sie total entspannt. Ist beim Hund nicht so. Die wissen ja, dass sie eigentlich überall machen können, es sei denn, sie werden unterbrochen.
Ja.
Völlig klar.
Also sie hat er noch nie gemacht und wird er wahrscheinlich auch nie wieder machen, weil er hängt ganz viel auch an der Stimmung dann in dem Moment, ne?
Ja. Ja, aber ihr dürft das dann unterbrechen. Ist eh eine Null, dann kannst du auch da hingehen und sagen, immer, Hund, lass es sein.
Also erstmal ist es natürlich eine, ich hätte jetzt fast Todsünde gesagt, aber es ist natürlich in ein Prüfungsgebiet zu urinieren. Nicht besonders nett auch für den Rest der Mannschaft, der da noch startet.
Mhm. Naja.
Also ganz gemeint sind dann Hündinnen, die in Prüfungsgebiete sich lösen. Also das ist halt blöd, ne? Naja, und nie rausgehen ins Gelände haben viele Richter auch nicht gerne, weil du natürlich auch Spuren hinterlässt. Und das können ja dann auch falsche Spuren für die nachfolgenden Hunde sein. Also
ja.
Und bis ich dann da bin, ist er eh fertig. Mhm. Also ich habe ihn dann zurückgerufen und dann...
Dann packt man seine Sachen und ist leicht demütig. Nee,
man geht dann weiter, ja. Man macht ja die Aufgaben noch weiter. Aber
ach so, okay. Also man endet zwar am Ende mit Null, aber man macht die Aufgabe noch.
Genau, du kriegst ja für jede Aufgabe Punkte und dann hast du halt eine Null oder vielleicht auch zwei. Aber vielleicht auch drei oder vier kann auch passieren.
Okay. Wir vertiefen das jetzt nicht. Aber das hat er noch nie gemacht. Aber das, das und davon gibt es unendlich viele Geschichten. Also hat er noch nie gemacht, noch nie was vom Tisch geklaut. Man wundert sich dann doch, wie hoch Hunde kommen und wie die so Dinge auch abräumen können. Also ich habe es mal gefilmt, weil ich es nicht für möglich gehalten habe, wie strategisch Hunde vorgehen können. Also vom Zeitpunkt her. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn eine Hündin, wenn die alleine ist, so nach 3 Stunden, dann geht die mal gucken, wo es noch Essen geben könnte. Also dann marschiert die einmal alles ab.
Ja.
Und sehr strategisch. Also erst oben am Herd, wenn da noch was draufsteht, dann von da aus. Müller machen wir inzwischen schon auf der Terrasse stehen, weil der ist auf jeden Fall ausgeräumt.
Aber ist sie denn mal zum Erfolg gekommen, ja?
Ja, natürlich. Also wenn du eine Katze im Haus hast, wo das Essen ja eh schon hochgestellt ist, dann denkst du ja nicht dran, das noch höher zu stellen, weil der arme Kater muss ja immer dran. Ist ja immer Essen verfügbar.
Ah, der arme Kater. Ist euer Kater so, dass der nicht seine Portion auf isst?
Doch, wenn der richtig Hunger hat, dann isst er auf. Und manchmal lässt er aber auch noch mal gerne, glaube ich. Ich glaube, das ist auch eine Absprache zwischen denen. Der lässt gerne noch was drin, damit die anderen das auch noch sauber machen können. Mhm. ja, so, am Anfang denkst du, wie machen die das? Hat er noch nie gemacht. Also macht es ja nicht, wenn ich daneben stehe. Also hat es ja dann auch nicht gemacht. Und dann siehst du, wie ein Hund das systematisch sucht nach Futter. Und es ist jetzt nicht so, dass unsere Hunde irgendwie Hunger leiden müssen. Also das ist schon auch so ein Thema, hat er noch nie gemacht. Aber ich glaube, der Klassiker ist in Begegnungssituationen. Da hört man es auch ganz häufig. So kenne ich den nicht, hat er noch nie gemacht. Ja, also ist ja auch okay.
Ja.
Was ist deine Schlimmste? Hat er noch nie gemacht?
Ja, also Carlo, das habe ich auch schon mal erzählt, der ja zu anderen Hunden gelaufen ist. Das war echt oft peinlich.
Das meine ich, das ist ja.
Also es war mir so unangenehm.
Ach.
Ja, aber es ist ja gut. Carlo ist ja ein sozialverträglicher Hund, aber dann lass den mal auf jemanden zurennen, der vielleicht nicht so verträglich ist. Carlo wäre gar nicht das Problem, weil der hätte vorher abgestoppt. Der hatte ja ganz feine Sensoren, hat gesagt, oh, der Hund, oh, da gehe ich mal nicht hin. Mhm. Aber die Menschen bekommen natürlich auch sofort Panik. Und ich kenne das ja auch. Also da kommt so ein 30 Kilo Labrador, freudestrahlend, der typische Labrador, ne? Juhu, hier bin ich. Oh Gott, da wäre ich schon, naja. Ich habe aber nicht immer gesagt, das hat er noch nie gemacht, weil nach dem dritten Mal hatte er das ja schon oft gemacht. Ja, also Jackson überrascht mich immer mal wieder mit Dingen. Das hat er noch nie gemacht. Ja. Wasser.
Okay.
Ist gerade unser Thema. Mhm.
Warum? Erst wollte er nicht schwimmen, dann hast du dir ganz viel Mühe gegeben.
Ja, genau. Und ja und jetzt liebt er Wasser. Mhm. Und das habe ich auch neulich auch in der Podcast-Folge schon mal erzählt. Der hält die Nase in den Wind und jeder andere würde denken, ah, da steht ein Reh oder sowas hinterm Busch. Nein, da ist Wasser. Und mein Hund ist da drin.
Mhm.
Schneller, als ich gucken kann.
Mhm.
Ja, ist jetzt wieder viel eine Leine dran am Wasser.
Okay, also der sucht schon nach Wasser und jetzt wird er dann auch auf jeden Fall reingehen.
Ja.
Habe ich übrigens auch da was sehr Spannendes gehabt. Wir hatten auch den Golden Retriever Flat, der ist auch gerne ins Wasser gegangen, aber immer nur knöcheltief, glaube ich. So.
Mhm.
Dann bin ich einmal fast abgesoffen, habe ich glaube ich auch erzählt.
Ja, das hast du schon mal erzählt.
Genau.
Ja.
Und dann stand der plötzlich mit im, also wirklich mit im Wasser. Also der ist mitgelaufen. Das fand ich dann, hat der auch noch nie gemacht. Gibt ja auch positive Sachen. Hat der vorher so noch nie gemacht. Der ist dann geschwommen. Also der konnte schwimmen. Der war aber auch so intelligent, dass der über einen gefrorenen Weiher nicht gelaufen ist.
Wow.
Und das fand ich ziemlich geil.
Das ist intelligent, ja.
Ja, also ich habe dann probiert, den hinterher zu sagen, was, sonst gehst du doch zumindest mit den Füßen rein. Nee, der ist dann nicht drüber gegangen. Das fand ich richtig cool. Da hat auch so ein bisschen die Recherche ergeben, dass das eine Überlebensgarantie ist auch für die Mascher. Also wenn die mit den mit dem Husky-Team als Mascher fahren, dass die wirklich geschickten, die nicht völlig durchgeknallten Huskies auch den Untergrund erkennen, wo sie laufen.
Ja, und das glaube ich.
Das ist ziemlich naheliegend. Und find ich sehr, sehr cool. Genau. Aber da einen Positiven hat er noch nie gemacht. Da ist er dann auf einmal ins Wasser gesprintet und ich dachte, boah, geil, auf den Typen kannst du dich verlassen. Also den hätte ich mir auf jeden Fall ins Team geholt, wenn es um, wenn ich Unterstützung brauche, kann ich auf den zählen. Also das finde ich ziemlich gut.
Ja.
Aber das haben wir Menschen auch. Also ich kenne da so eine Hockey-Geschichte, die ist auch im Kölner Kreis bekannt. Ich war ziemlich gut, ich war Torhüter, an der rechten Hand hatte ich immer den Schläger. Und ich konnte das ziemlich gut Bälle so aus dem Winkel noch rauspflücken mit dem Schläger.
Mhm.
Und bei irgendeinem Spiel, es war irgendwie so ein Sonntagsmorgens, ich weiß auch nicht, woran das lag, da habe ich dann auch bei einer kurzen Ecke den Schläger ausgefahren und habe dann aber so ausgefahren, dass ich den Ball selber ins Tor geholt habe.
Nein.
Und darauf hieß es auch nur, das hat er aber noch nie gemacht. Also, wobei ich die Technik sehr häufig verwendet habe, aber es ist mir da noch nie so passiert, dass ich einen Menschen den Ball dann selber ins Tor geholt habe. Also auch da kennen wir das, glaube ich, das hat er noch nie gemacht. Aber das, was da drin steckt, ist, guckt noch mal genau drauf, hat er das noch nie für dich sichtbar gemacht, weil du ihm noch nie die Frage gestellt hast. Auch das gehört für mich immer auch zu einem guten Hundetraining dazu. Alltagsnahe Fragen zu stellen, gar nicht direkt in den Alltag zu gehen. Also da erwarte ich von keinem, dass er Mäuse einfängt und die quer über den Platz laufen lässt, um zu erfahren, ob der Hund hinter Mäusen herlaufen will, würde, sondern im kleinen gestellten Rahmen. Wie geht der Hund? Auch da ist es ja wieder, wie geht er mit dem Reiz um? Ist ein Reiz stellbar, / für den Menschen vorhersehbar, dann ist er auch mit dem Hund ganz gut zu besprechen. Und dann brauche ich genau solche Besprechungsphasen, wo ich dann auch reingehe und sage, lass uns das mal überprüfen. Das erlebe ich aber ganz häufig, dass auch im Hundetraining über viele Dinge einfach mal drüber galoppiert wird. Nach dem Motto, ach nee, komm, der läuft doch schon ganz gut mit. Das wird schon so Stück für Stück. Es gehört im Hundetraining auch dazu, die Frage zu stellen, für welche in welchen Kontexten liebt ihr denn? Was erwartet den Hund? Was sind die Ansprüche an den Hund? Wo müsste ich ein bisschen schon vorsorglich in Bereiche arbeiten, die mir späterhin vielleicht sogar problematisch werden können? Oder mir schon was bewusst ist, wenn mir schon Dinge passiert sind, es gibt ja auch Typen, die gehen sehr, sehr früh schon ins Wasser, finden es dann auch super, dass sie sich im Wasser gerne direkt suhlen müssen. Das kann ich süß finden. Also das ist wieder so der Klassiker. Das finde ich vielleicht bei einem 12 Wochen alten Hund ganz süß.
Mhm.
Wenn aber der 30 Kilo Hund in der braun gepammt, obwohl er hell eigentlich eher ist, rauskommt, dann finde ich das nicht mehr so süß und vielleicht auch schon nervig, weil dann hat er das auch jetzt das 2., 3., 5. und 10. Mal gemacht.
Ja.
Dann muss ich mit dem darüber sprechen, dass der entweder seine Impulse besser in den Griff bekommt oder ich dauerhaft als derjenige, der dafür Verantwortung hat, durch den Wald laufe oder ständig die Gegend abscanne, mir schon Pläne ausdrucke und sage, okay, wenn wir diese Strecke
nehmen,
da ist ein Tümpel links, da ist ein Tümpel rechts, kann ich ja machen, ne, dann weiß ich es vor dem Hund, ne, Kilometer 8, wie früher, kennst du diese Rallye-Fahrer früher, die hatten immer einen Co-Piloten, also dieser Walter Röll zum Beispiel,
der
Beifahrer, der saß ja immer nur so -1, -2 und dann wusste der genau, wie der lenken musste und der hatte das ja auf so einem kleinen Plan, wusste der um jedes Schlagloch, um jede Kurve, worum gefahren werden musste, also das ist brillant, muss man sich mal bei alten Videos angucken.
Cool.
Und so stelle ich mir das als Mensch. Und natürlich kann ich mich so präparieren, dass ich sage, okay, in 320 Metern Tümpel, linke Seite, du kommst jetzt sofort zu mir ran. Nein, nicht weiter vor, jetzt sofort, nicht so. Oder ich sage dem Hund, wir reden da im Grundsatz drüber, ich finde ganz cool, weil ich das auch für die Arbeit hier brauche. Also das wäre jetzt bescheuert, deinem Hund wassermadig zu machen. Also das Reingehen in Wasser, weil das brauchst du in der Dummyarbeit dann an einer anderen Stelle, musste er auf einmal durchs Wasser gehen.
Mhm.
Deswegen muss ich dem sehr wohl erklären, dass es nicht um die Selbstständigkeit geht, da reinzugehen, sondern in dem Fall die Abfrage, wie gehen wir jetzt mit dem Wasser um? Also dass er vielmehr in deine Richtung abfragt und du dann sagen kannst, jetzt gerade nicht oder du von mir aus gerne. Das ist ja dann was, was ich wieder mit dem Training aufnehmen kann. Und da ja Wasser vorhersehbar ist, man muss es da nicht nur in einer Stelle machen, sondern man muss es an mehreren Tümpeln dann sozusagen hervorrufen. Und dann auch mit ihm besprechen, dass er da nicht ungefragt hineingeht. Also weil das kann ja auch gefährlich sein. Also machen wir uns nichts vor. Es sieht am Anfang süß aus. Und wenn die dann rauskommen und wie sie sich dann schütteln und so weiter. Aber wenn das ein Tümpel ist, der vielleicht so ein bisschen moorartiger ist, dann mache ich mir nachher Sorge um meinen Hund und je nachdem, wie es um den bestellt ist, wird er ja auch panisch.
Mhm.
Und das Gleiche gilt eben auch für zugefrorene Flächen, wenn dann auf einmal so ein Weiher nicht ganz zugefroren ist, sondern nur an gewissen Stellen. Und dann kommt er an der glatten Stelle nicht mehr hoch und dann lassen plötzlich die
Kräfte nach. Hat's alles schon gegeben,
also,
ne?
Deswegen finde ich das, auch wenn viele Dinge süß erscheinen, nehmt es vielleicht noch ein zweites Mal, aber alles das, was nochmal kommt, könnte schon sich ein bisschen etabliert haben und Schwierigkeiten bereiten. Also deswegen hat er noch nie gemacht, ist eine coole Aussage, aber die sollte am Ende immer bei Menschen auch wie so einen kleinen Alarm losschicken.
Mhm.
Jetzt noch nicht total alarmiert sein, aber zumindest auf Hab-Acht Einstellung sein.
Ja. Kleine Anekdote noch, wir haben bei uns im Jagdrevier so eine Au, die im Sommer mal mehr, mal weniger Wasser hat. Und manchmal dürfen die Hunde zur Belohnung sich dann da abkühlen. Jetzt habe ich einen gelben Hund und jetzt weiß ich, wie dreckig das wirklich ist.
Schön,
also man kann sich auch einfach einen braunen Hund anschaffen, dann sieht man den Dreck nicht so.
Ja. Die Anekdote nehme ich mit. Schwarzer Briar neben einem hellen Briar. Also bei einem Schwarzen habe ich häufig auch nicht gesehen, wie dreckig er ist. Und dann sind die zu zweit gelaufen und du siehst dann, wie die Beine braun werden bei dem anderen. Und dann denkst du, so viel Dreck. Und ne, beim langen Hund so viel Sand tragen sie dann rein. Und also auch da viele Dinge, die nett erscheinen.
sind in Wirklichkeit gar nicht so
sind dann
nett.
Sind dann nicht so schön. So, nein. Also man muss halt häufiger renovieren oder oder damit leben, dass es so ist, wie es
oder
ist.
Oder sich schöne Bademäntel kaufen.
Ja, ja, also auch das wäre eine Möglichkeit.
In diesem Sinne, Sammy, ich wünsche dir einen schönen Tag und euch da draußen natürlich auch.
Ja, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bleibt dran.